Schön, mal wieder bei euch in Esslingen zu sein, nach dem ermutigenden Einstieg durch Jörg letzten Sonntag in diese Predigtreihe Gebet. Und ja, eben nicht nur Predigtreihe, ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr da wart am Anfang, gibt ja ganz viele Veranstaltungen, die ihr habt, ganz viele Dinge, das auch praktisch wirken zu lassen, es nicht nur darüber zu hören und das vielleicht für sich mal ein bisschen umzusetzen, sondern als Gemeinde zu sagen, doch, wir wollen da den nächsten Schritt gehen. Das war auch einer der Fragen von Jörg am Anfang seiner Predigt vor einer Woche: Was ist gerade dein und mein nächster Schritt im Glauben? Das ist Next Step. Was steht an? Was kann ich als nächsten Schritt gehen? Was geht ja immer darum, einen Schritt zu gehen. Und das so gut, wie ihr das auch angeboten habt, geh doch mal diesen, sei doch bei zwei Gemeindeveranstaltungen zum Thema Gebet dabei in diesem Monat. Zwei in der Woche oder zwei insgesamt, ich weiß nicht, wie ihr es euch überlegt, aber einfach mach doch mal was, was du so nicht gemacht hast. Sei doch mal dabei, probier's doch aus. Und die Predigt heute über Gebet ist auch unter der Überschrift. Es ist einfach ganz praktisch. Ich glaube nicht, dass es viel Neues geben wird, aber wir werden es ganz praktisch machen. Und die Einladung, mach's doch, probier's doch aus. Das Handout für die kleinen Gruppen, eine ganz praktische Anleitung. Ihr habt als Gemeinde diesem ganzen Jahr diese Überschrift Nachfolge gegeben. Zu lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und Nachfolge ist praktisch. Wir lernen von Jesus. Wir lernen, von ihm zu leben. Wir lernen, was es heißt, sein Jünger zu sein. Eigentlich ist das ein Schüler, ein Lehrling, ein Azubi. Das ist ein Jünger. Jemand, der was abguckt. Ich hatte vor kurzem Handwerker im Haus und da war eine junge Frau dabei, die lernt Installateur. Oder Installateurin, muss man wahrscheinlich sagen, aber hört sich so ungewohnt an. Und das war so gut, die guckte genau zu. Und natürlich lernt man so, oder? Man guckt einfach genau zu, wie macht der das? Und der, weiß nicht, ob es ein Meister war, aber der erklärte dann. Und der sagte, was er macht und warum er das macht und welchen Zweck das hat. Und dann ließ er sie machen. Und ich dachte, das ist ein guter Lehrer. Und sie ist eine gute Jüngerin, hört sich komisch an, aber genau das ist ja eigentlich das Wort. Sie ist eine gute Schülerin, eine gute Auszubildende. Sie guckt genau hin. Und sie will es lernen und sie macht's. Und das war ja die Aufforderung Jesu zu so vielen Menschen zu seiner Zeit. Folg mir nach, ahme mich nach, lern von mir, sei mit mir zusammen und tu das, was ich tue. Hör mir zu, sei da, wo ich bin. Hör mir zu, was ich sag, schau, was ich tue und dann ahne mich nach. Schau mir ab, wie man das Leben gottgemäß lebt und lerne es. Und für mich ist das so, je älter ich werde, so was Kostbares, das Lernen was Schönes ist. Irgendwie denkt ihr vielleicht noch, wenn man Schüler ist oder Student, irgendwann hört das Lernen dann auf und dann ist auch mal gut so. Und ich entdecke, je älter ich werde, wie kostbar das ist zu lernen. Dass das was Schönes ist und dass in uns eine kindliche Neugier steckt. Eigentlich sind wir Menschen neugierig, wenn man es uns nicht durch ganz blöde didaktische Methoden austreibt. Wir möchten eigentlich dazulernen. Und die ganze Wissenschaft und Forschung spricht von diesem Entdeckerkrank. Wir wollen es einfach genau wissen. Und ich finde das schön. Ralf, du hast mich gebeten, in dieser Predigt kurz auf den ersten Nachfolger konkret Samstag hinzuweisen. Auch das gehört ja zu diesem Schwerpunkt Nachfolge von euch als Gemeinde zu. Wir treffen uns in knapp zwei Wochen am 24. Februar zu diesem ersten Nachfolge konkret Samstag im neuen Jahr. Ihr habt es, vielen Dank, so fix. Worum geht es bei diesen Nachfolge konkret Samstagen? Es geht im Grunde genau darum, zu lernen, von Jesus zu lernen, wie man lebt, wie man ein gelingendes Leben lebt. Wir haben es mal Trainingstage für Lernende genannt. Einfach ein Samstag von 9:30 bis nachmittags um 4:00. Menschen, die ganz bewusst sagen, ich verstehe mich als Christ, als Lernender, als Auszubildender, als Lehrling, als Schüler. Ich will mehr lernen und zwar nicht theoretisch, sondern wie diese Installateurin, diese Auszubildende. Ich will sehen, wie es geht, ich will es nachahmen, ich will es praktisch einüben, sowohl an dem Samstag selber als auch dann in den Zweier- und Dreierschaften und in den Kleingruppen, die es geben wird. Ich glaube, es ist sinnvoll, weil die Samstage aufeinander aufbauen, die drei in diesem Jahr, dass man alle drei besucht, aber man kann sie sicher auch einzeln mit Gewinn besuchen und teilnehmen. Kann jeder, auch Menschen, die gar nicht dabei waren bei dem ersten Block der Nachfolge konkret Samstage im letzten Jahr, da gab es ja schon 5 Samstage, also du kannst gern mit neu dazu einsteigen. Und das übergeordnete Thema vielleicht noch ganz kurz: In den 3 Samstagen in diesem Jahr wird uns die Frage beschäftigen, wie geschieht Veränderung? Wie verändert sich ein Mensch in der Tiefe wirklich? Und da mal genau hinzuschauen, wie geht das, dass in der Tiefe Dinge, die scheinbar so fest liegen in uns und wo man denkt, das ändert sich nie, das ist seit ich Kind bin schon so in mir klar, wie kommt Gottes Gnade daran und beginnen sich Dinge zu ändern. Aber nochmal, das ist ein Weg und deswegen empfehle ich dir tatsächlich nicht, um dich für 3 Samstage einfach nur zu gewinnen, sondern das ist kein leichtes Thema, das man so geschwind in 5 Sätzen erklärt, sondern das hat viel damit zu tun, wie sind wir Menschen gestrickt, welche Funktion hat der Wille, welche Funktion haben Überzeugungen, Gedanken, Vorstellungen, welche Funktion hat der menschliche Körper, menschliche Gefühle. Und da geht es nicht darum, wischiwaschi, sondern geht es darum, intensiv darüber nachzudenken und das dann auch umzusetzen. Gut, das war der Werbeblock für die Nachfolge konkret Samstage. Gebet, mein nächster Schritt, das ist der Titel der Predigt der heutigen. Und da kurz so die Frage, jetzt ging es ja gerade um Nachfolge, was hat Gebet mit Nachfolge zu tun? Wenn Nachfolge heißt, von Jesus zu lernen, wenn Nachfolge heißt, sein Schüler zu sein, und vielleicht gibt es ja heute Morgen Menschen hier, die sagen, also eigentlich passt das doch gar nicht. Beten kann man doch nicht lernen, oder? Ich habe euch ein Zitat von Martin Luther mitgebracht, das liebe ich viele von euch. Ich selber komme aus der evangelischen Kirche ursprünglich, da hat man das gelernt im Konfirmandenunterricht. Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung. So hat Luther das formuliert. Und die Frage ist doch, wenn Beten ein Reden des Herzens ist, muss man es dann überhaupt lernen? Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Ein Reden des Herzens, das findet doch einfach statt, das fließt ja einfach aus unserem Herzen. Und dann finde ich es auch berechtigt zu fragen, naja, aber das fließt ja einfach. Und ich glaube deshalb auch, dass man die Frage nicht so einfach nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich glaube, dass man einen Teil des Betens lernen kann. Und um diesen Teil, ich werde es nachher noch kurz erklären, geht es auch heute um den Teil des Betens, den du lernen kannst. Vielleicht kurz ganz praktisch, wovon lebt eigentlich eine gute Herzensbeziehung, eine tiefe Herzensbeziehung? Wovon lebt eine Beziehung, in der wir sagen können, boah, da verbinden sich echt Herzen. Wenn wir zusammentreffen, das klickt. Wir sind beieinander. Da findet was statt, was tief erfüllend und sättigend ist. Und so, dass ich sage, ja, so muss eine Beziehung sein. Ob zwischen Freunden oder bei einem Ehepaar. Und ich glaube, eine Beziehung lebt neben vielen Dingen, aber vor allem auch von einem, dass es einen Herzensaustausch gibt. Dass bei mir was vom anderen ankommt, und beim anderen, was von mir ankommt und ich das auch merke, boah, das kommt ja an, was ich sage, der erfasst ja und spürt, worum es mir geht, der versteht wirklich. Ich mache nur kurz ein Beispiel, die Bibel unterscheidet ja zwischen Vergebung und Versöhnung beispielsweise. Vergebung ist eine ganz einseitige Geschichte, ich vergebe jemanden, ganz egal, ob der seine Schuld einzieht, ob der um Vergebung bittet, ich vergebe dem um Jesu Willen und schon um allein um meinetwillen, weil ich mit mir rumschleppen will, Bitterkeit oder Anklage. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen einseitiger Vergebung und einer tief versöhnten Beziehung. Das ist erst bei Gott so. Gott hat uns Menschen in Christus vergeben, aber deswegen hat er noch lange nicht eine tief versöhnte Beziehung zu jedem Menschen, sondern die Schrift sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Woran hängt Versöhnung? Na, lasst uns nur die menschliche Seite angucken. Wann findet tiefe Versöhnung statt zwischen Menschen? Na, wenn der andere wenigstens ansatzweise zu ahnen beginnt, wie schlimm das war, was er mir angetan hat. Wenn ich empfinde, Mensch, der kann das ja nachvollziehen und das tut ihm von Herzen leid und das kommt an, wie das für mich war, dann gibt es tiefe Versöhnung. Aber solange der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, solange überhaupt nicht ankommt, wie es in meinem Herzen aussieht, kann es keine tiefe, es kann Vergebung geben. Und das ist wichtig. Nur tiefe Herzensnähe, tiefe Versöhntheit gibt es nur, wenn das, was in mir lebt, auch beim anderen ankommt. Und zwar nicht, weil ich dem überkübeln will, wie schrecklich das war, sondern weil ich ihm Anteil geben will, es ist ein Riesenunterschied, ja, ob ich meine Anklage bei ihm loswerde und es über ihm ausschütte oder ob ich ihm um der Nähe willen, um des versöhnten Miteinanders willen Anteil zu geben, versuche, wie es mir wirklich geht. Und eines der größten Wunder und der unfassbarsten Dinge im ganzen Universum ist, dass dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, sich nach einer versöhnten Beziehung, nach einem Herzensaustausch mit dir und mit mir sehnt. Ich kann das nicht fassen. Ich meine, er kann alles haben, was er will, er hat alles erschaffen. Aber dass er zu dir, der du heute Morgen hier sitzt, sagt, ich will diese tiefe, versöhnte Beziehung, diesen tiefen Herzensaustausch, diese Nähe, die will ich mit dir und das war ihm alles wert. Ich verstehe das gar nicht. Verstehen müssen wir das auch nicht, wir müssen nur es bestaunen und immer mehr uns da reinziehen lassen. Ich habe euch einen Vers aus 2. Mose 33 mitgebracht. Ganz schlichter Vers, da heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, so wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist echt ein Vers, der mich ergreift. Das war im Alten Bund. Gott sucht eine Beziehung zu uns Menschen, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das war schon immer Gottes Sehnsucht. Dafür hat er seinen Sohn geschickt, sein Teuerstes, dass das geschieht. Oder Psalm 25, Vers 14, ich habe ganz bewusst alttestamentliche Stellen genommen. Da heißt es, der Herr zieht ins Vertrauen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Das heißt doch, dass Gott Menschen sucht, denen er sein Herz öffnen kann. Er sucht Menschen, denen er sein Vertrauen schenkt und die er einbeziehen kann in das, was ihn bewegt. Gott sucht Vertraute. Das ist unfassbar. Er hat Abraham seinen Freund genannt. Und es gibt so ein Selbstgespräch in Gott, als er Abraham besucht. Da sagt Gott zu sich selber, wie könnte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Warum? Weil er mein Freund ist. Ich will ihn doch ins Vertrauen ziehen. Da ist ein Gott, der sagt, ich suche Vertraute, ich suche Menschen, die mich so lieben, dass sie sagen, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte mit dir vertraut sein. Ich möchte dir an meinen herzenstiefen Anteil geben und ich möchte an deinen herzenstiefen Anteil bekommen. Und ich glaube, ich habe es schon mal in der Predigt gesagt und ich werde es vielleicht noch öfter sagen, weil ich über diese Wahrheit nicht hinwegkomme. In der Suche nach Freundschaft und Verbundenheit hat Gott uns ganz ähnlich gemacht, wie er selber ist. Was meine ich damit? Wo öffnen wir Menschen unser Herz? Wir öffnen unser Herz dort, wo wir spüren, dem anderen geht es um uns, der will uns wirklich. Also stell dir vor, du bist auf irgendeiner Party eingeladen und du kennst vielleicht wenig Leute dort und am Anfang bist du reserviert und du checkst erstmal die Lage und du suchst, wenn du mit jemandem sprichst, das läuft ganz unterbewusst ab, du versuchst rauszukriegen, geht es dem anderen wirklich um mich, wenn der eine Frage stellt, hat er aufrichtiges Interesse an mir und das öffnet unser Herz, ob wir dem etwas von uns preisgeben, oder? Wenn ich spüre, der will wirklich wissen, wie es mir geht und der möchte wirklich Anteil nehmen an meinem Leben, dann öffnen wir uns ihm. Wenn wir nicht spüren, dass er aufrichtiges Interesse an uns hat, dann öffnen wir, und das ist gut so, glaube ich. Wisst ihr, dass Gott genauso ist? Gott wartet drauf, bis er spürt, geht es dem anderen wirklich um mich? Will der mich wirklich? Möchte der wirklich mein Herz erkennen? Oder will der nur irgendwas von mir? Will der nur irgendwas abgreifen? Kommt er nur vorbei, um geschwind zu sagen, was er gern hätte? Und dann machen Verse, wie wir sie vielleicht kennen, auch nochmal einen ganz anderen Sinn, wenn es zum Beispiel in Jeremia 29 heißt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich muss gestehen, ich habe über viele Jahre solche Verse so verstanden, als wäre das vor allem eine mühsame Geschichte. Boah, Gott verbirgt sich und irgendwie scheint es so ein Versteckspiel zu sein, in das wir Menschen uns irgendwie fügen müssen, dass wir halt jetzt Gott suchen müssen. Und innerlich grummelte ich und dachte, ja, also hätte es uns so einfacher machen können, was soll denn das eigentlich hier? Nee, das ist ein Gott, der sagt, ich warte drauf, dass Menschen mir zeigen, auch durch ihr Verhalten, durch ihr Suchen, dass es ihnen wirklich um mich geht. Und dann öffne ich mein Herz. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist kein kindisches Versteckspiel, in dem sich Gott verbirgt, weil er so gemein ist, es uns schwer machen will. Das ist ein Gott, der ein Herz hat, von dem er sich sehnt, es mit Menschen zu teilen, aber dass er nur demjenigen öffnet, dem es wirklich um ihn geht. Und die Frage ist, werden wir immer mehr zu Menschen, bei denen Gott diese Haltung findet? Das ist die erste Frage, die ich euch bitte, vielleicht heute Nachmittag, heute Abend, vor Gott zu bewegen und ihm eine Antwort zu geben. Möchte ich ein Mensch sein, bei dem Gott diese Haltung findet? Er sagt, Herr, es geht mir um dich, ich will dich. Ich will von dir ins Vertrauen gezogen werden. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Ich will wirklich wissen, was dich bewegt. Und die zweite Frage, und das ist dann die Frage der heutigen Predigt, der wir jetzt noch nachgehen, wenn von Gottes Seite aus die Dinge so klar liegen, also wenn von Gottes Seite aus diese Sehnsucht so stark ist, wenn Gott sich so sehr nach einer Begegnung von Herz zu Herz sehnt, was können wir dann tun? Wie können wir beten? Welchen Schritt oder welche Schritte können wir unternehmen, um immer mehr in diese Vertrautheit mit Gott einzutreten und ihm Herz zu Herz zu begegnen? Und ich mache noch eine letzte kurze Vorbemerkung, bevor wir dann ganz praktisch jetzt in so einen Einstieg des Gebets gehen. Eine Beziehung hat immer ganz verschiedene Dimensionen und vor allem hat sie verschiedene Ausdrucksformen des Herzensaustauschs. Also man teilt ja ganz unterschiedlich, jetzt nehme ich mal einfach der Einfachheit halber eine Ehe, die Dimension der Kommunikation und der Herzensverbundenheit in der Ehe, das hat ja ganz verschiedene Ausdrucksformen. Und ich nehme jetzt mal einfach nur Kommunikation. Wenn du durch den Tag gehst, dann ist ein Teil deines Austauschs mit deinem Ehepartner, dass du, ich will jetzt nicht zu anspruchsvoll, aber auch nicht zu tief das stapeln, aber im besten Fall ist doch so, dass du 15 bis 30 Minuten am Tag hast, wo du beieinander sitzt und dafür sorgst, dass das, was gerade aktuell ist, was dich bewegt, auch allein schon die Informationen, die ausgetauscht werden müssen, damit der Alltag funktioniert, dass es da am Tag diese Zeit gibt. 15 bis 30 Minuten, wo einfach das, was obendrauf liegt und wo man andockt aneinander und sagt, Mensch, du lass uns da. Und das mag mal einen Tag geben, der zu stressig ist, aber zumindest normalerweise ist es schön, einmal am Tag diese 15 bis 30 Minuten zu haben, wo beim einen vom anderen ankommt, das bewegt mich gerade, das ist mir wichtig. Und das ist ein Teil. Das andere ist, man lebt ja als Ehepaar miteinander. Man frühstückt miteinander, man fährt vielleicht miteinander zum Einkaufen oder macht einen Ausflug. Das ist das ganz Normale. Man spricht ja auch, man ist einfach so im Gespräch, unterm Tag, so wie das möglich ist. Und das dritte ist, auch wieder, ich will nicht so hochgreifen, aber im besten Fall ja alle ein bis zwei Wochen so eine ungestörte, intensive, auch womöglich nicht stark begrenzte Zeit, zwei, drei Stunden, wo klar ist, da ist jetzt Raum. Raum, der in 15 bis 30 Minuten, da macht man sein Herz schon allein, das schafft man nicht, wenn man weiß, ich muss hier in 20 oder 30 Minuten zur Tür rauf, da, das kann man nicht einfach sein Herz dann ganz weit machen. Nee, da gibt es dann auch wirklich ganz viel Raum. So, das sind jetzt nur drei von ganz vielen Dimensionen. Und ich würde sagen, Mensch, so ist das mit unserer Gottesbeziehung auch. Da gibt es im besten Fall diese täglich, ich will niemand festlegen, es war nur ein Beispiel, 15 bis 30 Minuten, wo mein Herz sich mit seinem Herz verbindet, wo die Dinge, die oben drauf liegen, die Dinge, die aktuell sind, die Dinge, die dazugehören, einfach im besten Fall täglich. Und dann gibt es aber das Gespräch unterm Tag, das Normale, wie man mit jemandem im Gespräch ist, mit dem man den Tag verbringt. Ich wende mich immer wieder an ihn von morgens bis abends und es durchzieht meinen Tag. Und das ist keine Alternative zu den 15 bis 30 Minuten, sondern das läuft halt mit jemandem, mit dem du vertraut bist. Und dann gibt es einmal in der Woche oder alle zwei Wochen diese intensive Zeit, wo wirklich das Herz bei ihm ankommen kann und wo das Herz weiß, jetzt ist dieser Freiraum, wo ich selber zu Dingen überhaupt erst Zugang bekomme, die habe ich unter der Woche gar nicht gespürt und wo ich damit bei Gott lande. Warum sage ich das? Weil bei so einer Predigtreihe und eben auch bei der heutigen Predigt im schlechtesten Fall das Missverständnis entsteht, es geht also jetzt darum, eine bestimmte Form von Gebet und Gebetsleben zu etablieren, eben diese 15 bis 30 Minuten. Da sage ich, nee, natürlich geht es in meiner Predigt heute darum, aber das hat doch viel mehr Dimensionen. Es geht nicht um die Alternative, jemand sagte mal, es geht sowohl darum, ein Gebetsleben zu etablieren und einzuüben, als auch ein Leben des Gebets einzuüben. Und dass ihr nicht die Predigt so missversteht, dass ihr sagt, okay, also jetzt reitet der die ganze Zeit drauf rum, wie diese 15 bis 30 Minuten starten könnten. Nee, im Wissen, das ist alles viel größer, viel reicher. Aber Next Step, nächster Schritt heißt ja, wir machen mal an einer Stelle, ich möchte nur das Missverständnis vermeiden, als wäre das das Einzige, worum es geht. Wir müssen nicht ein Gebetsleben und ein Leben des Gebets gegeneinander ausspielen. Und vielleicht, ich lasse es mal dabei. Genau diesen Wunsch, beim Beten von Jesus zu lernen, das war der Einstieg, Nachfolge, Beten lernen, nächster Schritt. Genau diesen Wunsch, Gebet von Jesus zu lernen, den haben auch seine Jünger geäußert. Und wir lesen das in Lukas 11, Vers 1. Interessant übrigens, passt jetzt auch, ich sage gleich ein paar Takte dazu, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Fällt euch auf, Jesus war ganz bestimmt den ganzen Tag über mit seinem Vater im Himmel im Gespräch. Und trotzdem heißt es hier, er hatte Halt gemacht und gebetet. Also es gab, das auch wieder, es gab keine Alternative für ihn, kein Ausspielen, Leben des Gebets und Gebetsleben. Nee, das beides. Es ist wichtig, von morgens bis abends immer wieder sich an Gott zu wenden. Und es war aber auch wichtig, mal Halt zu machen und sagen, nee, jetzt wir rasten hier und jetzt nehme ich mir Zeit zu beten. Dann hat er gebetet und darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes der Täufer hat seine Jünger beten gelehrt. Das Zweite, was mir auffällt, ist, es gibt keine andere Stelle im ganzen Neuen Testament, wo die Jünger Jesus bitten, ihnen was beizubringen. Das finde ich erstaunlich. Ich denke heute, was habt ihr da alles verpasst? Ich hätte gern gewusst, wie man auf dem Wasser läuft und wie das mit Wasser und Wein funktioniert und so. Und Brot und Fisch wäre mein Favorite, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich esse gern. Offensichtlich musste man da gar nicht groß fragen, weil das lernte man nebenher, wenn man mit ihm zusammen war. Aber an der Stelle gibt es die explizite Frage, erklär mir das doch mal bitte. Jesus, zeig uns, wie man betet. Eine dritte, das ist nur eine kurze Bemerkung. Wir wissen nicht genau, wann Lukas 11 spielt im Wirken Jesu. Aber womöglich war Jesus da schon 2 oder gar 2,5 Jahre oder länger mit ihnen unterwegs. Das heißt, Jesus konnte jahrelang warten, bis die Frage kam. Jesus machte nicht in der zweiten Woche, nachdem er Petrus, Jakobus, Johannes und wie sie alle hießen, berufen hatte, einen Workshop, vollmächtiges Gebet. Der konnte warten, bis der Wunsch in ihnen entstand, wir möchten von dir beten lernen. Also die Geduld finde ich erstaunlich, wenn ich ehrlich bin. Davon möchte ich lernen. Und das Vierte, was mir auffällt, sie bitten ihn ja ausdrücklich, steht hier, Herr, lehre uns beten. Bring uns bei, wie man betet. Jüngerschaft, Nachfolge, wir wollen es lernen. Jesus hat nicht gesagt, also ihr habt doch die Psalmen und das ganze Alte Testament voll von Gebeten, was soll ich euch beten lernen? Sondern er ging auf ihre Bitte ein. Er sagte übrigens auch nicht, beten kann man nicht lernen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Er sagte auch nicht, beten muss man nicht lernen. Er hat ihnen eine Antwort gegeben. Und ihr wisst alle, welche Antwort er ihnen gab, ahne ich zumindest. Er nahm auf ein Gebet Bezug, das er schon am Anfang seines Wirkens in der Bergpredigt eigentlich sie gelehrt hatte. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, wie dieses Gebet beginnt. Es beginnt mit Vater unser im Himmel. Und jetzt geht's, den ganzen Rest der Predigt, keine Sorge, ich predige heute nicht so lang wie sonst. Nur noch um diese vier Worte, Vater unser im Himmel. Als einen nächsten Schritt, wenn wir lernen wollen zu beten. Am Anfang des Gebets, das Jesus seine Jünger lehrt, stehen diese ganz unscheinbaren vier Worte, unser Vater im Himmel. Und nochmal, die Frage war ja, nur dass der Gedankengang der Predigt nochmal klar ist, die Frage war ja, wenn Gott sich so nach einer Herzensbeziehung sehnt, was können wir tun, was ist unser Part, wenn es darum geht, uns darauf einzulassen, damit die Sehnsucht, die von seiner Seite da ist, bei uns immer mehr etwas findet, damit das auch wirklich geschehen kann. Und ich habe euch vier Schritte mitgebracht, die für mich durch diese vier ersten Worte, Vater unser im Himmel, naheliegen und wie ich selber meine Zeit mit Gott gestalte. Ich sage nicht, man muss es genauso machen, es ist einfach ein Vorschlag, wie ich diese ersten vier Worte verstehe und wie sie mir helfen. Und ich bin so dankbar für diesen Einstieg von dir, Dani, vorher, wo du sagst, das Schülergespräch, weil genau da beginnt es schon. Mein erster Punkt ist, Schritte zu einer Begegnung von Herz zu Herz, ich muss mal den eigenen Blick heben. Wenn Ralf in meine Wohnung kommt, nehmen wir an, er hätte einen Schlüssel, ist das Erste, was ich machen muss, und vielleicht sagt er, das ist ja völlig banal. Nee, es ist zum Beispiel beim Gebet ist es nicht banal. Wenn du in meine Wohnung kommst, dann ist es banal, dass ich den Blick hebe. Aber bei Gott und unseren Gebeten ist es nicht immer so normal, dass wir den Blick heben. Und das wird bei dem Beispiel von Dani so deutlich. Da jetzt ein paar ganz praktische, einfache Dinge. Ich will dich dringend ermutigen, zumindest wenn du für dich allein betest, bete nicht in Gedanken. Bete laut. Warum? Weil Worte zu formen, also ihr sagt, wenn ihr betet, dann sprecht. Und nicht dann denkt. Sage ich, es darf kein Gebet im Stillen geben? Natürlich. Ich meine nur, das meine ich ja mit Gebetsleben oder Leben des Gebets. Natürlich sind wir beständig in Gedanken, hoffentlich mit Gott in Verbindung. Nur, wenn du dir explizit Zeit nimmst, dann sprich. Sprich. Wähle Worte und wähle sie mit Bedacht. Und das hilft dir, den Blick zu heben. Ich spreche jetzt. Ich denke nicht irgendwas. Als ich ein junger Christ war, habe ich in Gedanken gebetet. Weißt du, nach wie vielen Sekunden ich wieder bei mir war? Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Es gibt eine riesige Kirche, also Gemeinde in Indonesien. Viele, viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen. Und der Pastor erzählt, sein Glaubensleben wurde revolutioniert, als er zu seinen Gebetszeiten, er hat sich immer ans Meer zum Beten zurückgezogen. Und er sagte, ist jetzt banal, aber es sind solche banalen Dinge. Und das wirkte sich unfassbar aus auf seinen Dienst, auf sein Gemeindeleben, auf seine Vollmacht, auf sein ganzes Gebetsleben. Er sagte, sein Gebetsleben wurde revolutioniert, als er an den Strand ein Handtuch mitnahm und bevor er zu beten begann, dieses Handtuch etwas erhöht, 2 Meter von sich entfernt an eine Stelle legte, als ein Platzhalter, Jesus ist jetzt hier. Das half ihm, natürlich ist das völlig banal. Ich sage auch nicht, du sollst deine stille Zeit jetzt mit Handtuch begehen. Es ist mir egal, was du tust, aber tu etwas, was dir hilft, deinen Blick zu heben. Ja, könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht sagst du, ist das albern, die Predigt heute, dann vergib mir. Aber vielleicht hilft es ein paar. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, da bin ich Mensch. Und ich glaube, eine Menge Menschen sind heute Morgen hier, die auch Mensch sind und die solche Dinge als Hilfe brauchen. Dinge laut auszusprechen, sich durch etwas klar zu machen. Ich hebe jetzt den Blick. Und das geschieht durch die Anrede. Wir gehen auf die Anrede noch tiefer ein gleich. Aber ich sage Vater. Und damit habe ich schon den Blick gehoben. Der zweite Punkt, die nächste Folie, den anderen wahrnehmen, und zwar ganz bewusst wahrnehmen. Nochmal, wenn ihr Ralf in meine Wohnung kommt, dann ist das relativ einfach, aber es ist nicht selbstverständlich. Aber David, das Beispiel von dir, Dani, es war nicht selbstverständlich und hat sogar an der Stelle zuerst mal gar nicht immer funktioniert, den wirklich wahrzunehmen, diesen Schüler. Das passiert uns selbst bei Menschen, die sichtbar sind. Um wie viel mehr, wenn es um Gott geht. Und jetzt kommt ein Punkt. An dieser Stelle sind uns die meisten deutschen Bibelübersetzungen des Vaterunsers keine große Hilfe. An dieser Stelle. Warum? Ich gebe zu, das ist ungewöhnlich im Griechischen, aber es ist entscheidend, das zu verstehen, was da steht. Eigentlich sagt, lehrt Jesus seine Jünger beten, unser Vater, und das heißt es wörtlich, in den Himmeln. Plural. Jetzt sagst du, also was soll das? Dann doch lieber im Himmel, damit fange ich was an. Nee, das Problem ist, wenn du und ich beten, unser Vater im Himmel, dann ist zumindest bei mir und ich glaube bei einer Menge Christen die Assoziation, ja, Gott ist weit, weit oben im Himmel. Irgendwo, wo die Engel sind, weit entfernt im Himmel. Und ich bete zu einem Gott, der im Himmel ist, wo immer der ist, wahrscheinlich noch jenseits unserer Milchstraße. Und glaub mir, das macht was mit deinem Gebetsleben, wenn du zu einem Gott betest, der da wohnt, wo es noch jenseits der Milchstraße ist. Aber Jesus lehrt seine Jünger zu beten, unser Vater in den Himmeln. Was heißt das? Das Alte Testament beschreibt diese ganze Welt, was die Himmel angeht, sie spricht von der Erde und den Himmeln, die Himmel sind drei geteilt, deswegen Plural, die Himmel. Das Alte Testament kennt einen ersten Himmel, das ist die dich umgebende Luftschicht. Das, was dich umgibt, wie die Luft zum Atmen. Wenn wir hier einen Vogel drin hätten, der durch die Gegend fliegt, dann wäre das, wie Jesus sagt, die Vögel des Himmels. Das ist die dich umgebende Luft. Der erste Himmel. Der zweite Himmel ist das Universum, da wo die Sterne, die Sonne, der Mond. Das ist der zweite Himmel. Und der dritte Himmel ist der Ort, wo tatsächlich Gott vollkommen thront in der Herrlichkeit mit seinen Engeln. Was will Jesus also sagen, wenn er seine Jünger lehrt, betet unser Vater in den Himmeln? Na, er will ihnen sagen, betet zu dem Vater, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt, der dich umgibt wie die Luft zum Atmen und die ganze Welt erfüllt mit seinem Dasein. Und wir finden genau diese Wahrheit zum Beispiel in der Predigt von Paulus in Athen, Apostel 17. Da predigt er und sagt, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, spürte die Sehnsucht wieder, er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Und dann sagte er, er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Zu diesem Vater betest du, wenn du betest, Vater unser, in den Himmeln. Oder wie König David es im Psalm 139 ausdrückt: Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Für mich und so wie ich Jesus verstehe, auch für ihn ist, nachdem wir den Blick gehoben haben durch Vater, das Zweite enorm wichtig, Gott wahrzunehmen und sagen, du bist der, der alles erfüllt, du umgibst mich jetzt gerade wie die Luft zum Atmen. Und das muss ich mir bewusst werden und ich kann es lernen wahrzunehmen. Das war der zweite Schritt. Habt ihr es? Den eigenen Blick heben, den anderen wahrnehmen. Und dann kommt das Dritte, das Beispiel passt perfekt, von Daniela. Dann schaue ich den anderen an. Und dann gehe ich für mich wieder zurück zu Vater. Ich bete, du bist der vollkommen Gute, der vollkommen kompetent liebende Vater. Und Vater heißt, dir verdanke ich mein Leben. Vater heißt, du wolltest, dass ich bin und du willst, dass ich bin. Vater heißt, in deiner Hand ist mein Leben. Vater heißt, ich gehe nicht als alleingelassener Weise durch diesen Tag und muss mich irgendwie durchschlagen und gucken, dass ich nicht unter die Räder komme. Vater heißt, ich bin eingehüllt in vollkommene, väterliche, kompetente Liebe, die dafür sorgt, dass ich diesen Tag nicht nur irgendwie durchstehe, sondern die für mich ist, die mich ermutigt, heute Morgen dein Input hier, die mich stärkt, die mich aufbaut. Ich sage nicht, du musst das jeden Morgen mit Vater machen. Wir gehen den 23. Psalm durch an diesen Samstagen. Du kannst mit Hirte machen. Du bist mein Fels, du bist meine Festung. Gibt so viel. Und vielleicht merkt ihr schon, was Daniel gerade macht, ist, da bin ich ja schon in Anbetung und Dank. Also wenn ihr es jetzt technisch sprechen wollt, eine Gebetsagenda wäre, beginn doch dein Gebet mit Anbetung und Dank. Nur ich habe das ganz bewusst nicht so technisch aufgezogen, weil wenn ich dir sage, beginn doch deine Gebetszeit mit Anbetung und Dank, dann glaube ich, dann wissen die meisten das. Nur es sollte ja praktisch und next step, nächster Schritt, so komme ich überhaupt in Anbetung und Dank. Und wir kommen schon zum letzten Schritt und damit auch zum Ende der Predigt. Wenn ich Gott angeschaut habe, dann gewinne ich im Anschauen dessen, wer er ist, die richtige Perspektive, auch und vor allem über mich selber. Martin Buber sagte mal sinngemäß, das ist kein Zitat von ihm, aber der Mensch wird am Du zum Ich. Das ist wirklich ganz tief. Unser Zeitgeist sagt uns, wir müssen unsere Identität finden, wir müssen wissen, wer wir sind, wir müssen uns irgendwie definieren, wir müssen uns abgrenzen, wir müssen in uns schauen, wer sind wir wirklich. Die Bibel sagt, du bist durch ein Du der, der du bist. Und das ist so gut, ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber zumindest die Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe, da geht die Konjugation der Verben ich, du, er, sie, ist, wir, ihr, sie. Oder? So ist das zumindest bei den Sprachen, die ich kenne. Aber die Hebräer und damit auch das hebräische Alte Testament, die konjugieren anders, weil sie das Leben nicht nur anders verstehen, weil sie wissen, das Leben ist anders. Womit beginnt die deutsche Konjugation? Ich. Womit beginnt die hebräische Konjugation? Er. Er, sie. Da steckt eine ganz tiefe Weisheit dahinter. Dein Leben beginnt nicht mit ich. Dein Leben beginnt mit ihm. Und zwar schon allein im ganz Natürlichen. Dein Leben, dein menschliches Leben begann mit er und sie. Und dann war eine sie dein Leben. Entwicklungspsychologen sagen, am Anfang nimmt sich das Kind gar nicht getrennt wahr von seiner Mutter. Noch in den ersten Lebenstagen nimmt sich ein Kind nicht getrennt von seiner Mutter wahr. Es beginnt mit sie. Dann. Und dann beginnt das Kind ein Du wahrzunehmen. Oft natürlich die Mutter oder Mutter und Vater. Und es wird am Du zum Ich. Ist das nicht, Kasper? So werden wir Menschen wir. Und so wollte Gott das. Natürlich gibt es da ganz viel Zerbrochenheit. Und niemand von uns wurde vollkommen zum, an einem vollkommenen Du zum Ich. Aber wie sagte Manfred Hoffmann, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit bei Gott. Und dann am Vater weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind und so gehe ich heute durch diesen Tag. Ich bin nicht durch Zufall in diese Welt geworfen. Ich gehe heute durch diesen Tag als ein Mensch, der vollkommen geliebt ist. Und ich muss an diesem Tag nicht um mein Überleben kämpfen, nicht um mein Recht. Ich muss nicht darum kämpfen, gesehen zu werden. Ich muss nicht darum kämpfen, nicht unter die Räder zu kommen. Ich muss nicht darum kämpfen, nicht verletzt zu werden. Ich muss nicht darum kämpfen, nicht missverstanden zu werden. Ich muss nicht darum kämpfen, die Kontrolle zu behalten. Ich muss auch nicht darum kämpfen, bewundert oder anerkannt zu werden. Ich kann in dieser verlässlichen, väterlichen Liebe ruhen. Und nochmal, so beginnt, wenn du willst, deine Gebetszeit. Und vielleicht fandest du vorher 15 bis 30 Minuten anspruchsvoll, aber wenn du es jetzt mal durchdenkst, die vier Schritte, und dir auch noch ein bisschen Zeit nimmst, merkst du, oh nee, das war ja eher zu kurz gegriffen. Und jetzt wollen wir es ganz im ersten praktischen Schritt, nur 2-3 Minuten, direkt miteinander machen. Genau diese Dinge, gar nichts Neues. Martin, magst du uns begleiten, ganz ruhig am Klavier? Wir wollen einfach mit dieser letzten Folie, dann nimmt sich jeder einfach nur, nennt wert viel mehr als 30 Sekunden für jeden Schritt. Ich leite es nochmal kurz an, du setzt dich hin, wenn es dir hilft, machst die Augen zu und wirst dir bewusst, ich gucke jetzt von mir weg und ich spreche, zumindest jetzt in meinem Herzen hier, Vater aus. Und das Zweite ist, ich nehme ihn wahr und sage, Herr, du bist hier, du umgibst mich, du bist mir näher als die Luft zum Atmen, näher als der Mensch, der neben mir sitzt. Und für dich hebe ich den Blick, ich nehme dich wahr, ich schaue dich an. Das ist dann direkt das Dritte, ich schaue ihn an und spreche das aus, du bist mein Vater. Und ich gehe dem gedanklich nach und sage, wie schön ist das, dass ich einen vollkommen kompetent liebenden Vater habe, der für mich da ist. Und dann erkenne ich im Anschauen, wer ich bin. Und das Ganze geht mühelos in Anbetung und Dank über. Und dann kommt ihr als Lobpreisteam einfach auf die Bühne und leitet uns ins letzte Lied. Amen.